Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Okay, also ihr Lieben, wir werden jetzt diesen Visionsteil auch ein Stück weit verändern, sonntags morgens, weil ich denke, wenn ihr, wie meine Grundschullehrerin gesagt hat, wenn man euch mitten in der Nacht aufwecken würde und sagen, was ist die Vision der Kirche im Upper Room, dann würdet ihr wahrscheinlich völlig aus dem Bett ausschrecken und könntet sofort wie aus der Pistole geschossen die drei visionären Bausteine nennen. Von daher, glaube ich, hat das seinen Effekt ein Stück weit erfüllt. Aber wir wollen diese Zeit trotzdem beibelassen und einfach rundherum um das Thema Vision und Werte, weil das gehört auch mit zur Vision, rund um das Thema und einfach vielleicht für andere verschiedene Themen diese Zeit nutzen, um da auch einfach nochmal einen inhaltlichen Nugget mit reinzugeben. Das wird gut. Und ich möchte ganz gerne das auch nochmal aus meiner Perspektive dass den Wert von Vision überhaupt darstellen heute Morgen, bevor wir weitergehen und bevor wir in diesen Visionsgottesdienst Sonntag reingehen, okay? Und zwar ist es wichtig zu verstehen, warum das Warum so wichtig ist. Und wir als CIFI, wir haben letztes Jahr im Rahmen einer Mitarbeiterwoche auch darüber gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen und haben das auch nochmal neu ausgearbeitet, warum Vision überhaupt wichtig ist. Und unser allererster Wert bei CIFI, wir nennen das bei uns Leitplanken, die allererste Leitplanke für unser Miteinander, die hat eben auch gerade mit Vision zu tun. Und wie ich finde, veranschaulicht diese Formulierung das sehr, 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 sehr stark. Und das möchte ich gerne nochmal mit euch teilen. Heidi hat das letzte Woche auch schon gemacht, aber ich werde das nochmal aus meiner Perspektive geben. Und zwar folgendes sagen wir bei CIFI als erste Leitplanke, als ersten Wert. Das ist, Gott gibt Vision. Ja? Gott beruft Leiterschaft und gibt ihnen Vision. Das ist unsere Ausformulierung. Er beruft andere Menschen in diese Vision hinein, deren Berufung sich in der apostolischen Vision des Hauses erfüllt und entfaltet. Das Ziel unseres Handelns ist die Erfüllung der Vision. Also man könnte, glaube ich, auch darüber über einige Punkte wirklich sprechen und die herausgreifen, weil, wisst ihr, ich will einen Gedanken, den habe ich jetzt gar nicht in meinen Notizen drin, aber einen Gedanken, den ich total gerne nochmal teilen möchte, wisst ihr, wir sind nicht umsonst zusammen. Das wird heute Morgen auch so ein Stück weit darum gehen. Wir sind nicht zusammen, weil wir irgendwie uns alle so derbe lieb haben oder auch, weil wir zum Teil auch miteinander verwandt sind oder weil wir irgendwie so merken, so, ach, auf der menschlichen Ebene, da klappt das hier bei uns so richtig gut. Oder wir ergänzen uns vielleicht in unseren Gaben irgendwie zusammen. Sondern ihr Lieben, wisst ihr was? Wir sind zusammen, und das ist bei CIFI genau dasselbe, und es trifft für uns auch so, wir sind zusammen, weil wir in einer Vision zusammen eingebaut sind. Als ein Team, als eine Gruppe von Menschen. Und dann zu sagen, okay, das Ziel unseres Handelns ist die Erfüllung der Vision. Was gehört dazu? Das ist total wichtig, darüber nachzudenken. Okay, und deswegen ist es wichtig zu überlegen, okay, was ist Vision und wie funktioniert Vision und warum ist Vision eben wichtig? Ja? Wisst ihr, wenn Gott Menschen beruft, ob er sie in eine Vision hineinberuft oder ob er ihnen eine Vision gibt, ganz allgemein gesprochen, ja, dann gibt er auch die Befähigung, diese Vision zu erreichen. Und er gibt ja die Menschen und die Ressourcen, ja, und er gibt eben auch dann den Personen, die Vision von Gott bekommen haben, das Mandat da drin zu leiten und zu gestalten. Und es gibt in dieser, Gideon hat davon immer wieder gesprochen, es ist wirklich immer, wenn ich darüber nachdenke, dann poppt das bei mir auch so in meinen 10 Jahren, die ich jetzt Gideon kenne und mit ihm unterwegs bin, poppt das so auf, weil er sagt das gefühlt jedes Mal, wenn man mit ihm über Vision spricht, dann sagt er, hey, wisst ihr was, Vision, Gott gibt Vision einem Menschen und dann baut er um ihn herum mit dieser, weißt du, eine Armee hat einen Auftrag, eine Armee hat die Ressourcen, eine Armee bekommt das, was sie hat, das, was sie braucht, um diese Vision zu erreichen. Das Ziel unseres Handelns ist die Erfüllung der Vision. Es passt so gut da zusammen. Und das macht auch was mit dem Gefüge, in dem wir miteinander unterwegs sind. Ich werde noch mal ein bisschen säkularer. Andy Stanley, das ist ein Pastor aus den USA, den ich sehr mag, der oftmals Sachen sehr, wie soll ich sagen, säkularer ausdrückt. Der nicht so geistlich Sachen formuliert, aber aus einem sehr klar geistlichen Background auch kommt. Er sagt Folgendes. A vision is, in English, a clear mental picture of what could be, fueled by the conviction that it should be. Ein innerliches Bild von dem, was sein könnte, das wirklich entzündet und angefeuert ist von einer innerlichen Überzeugung, dass es auch so sein müsste. Und das in Verbindung mit einer Beauftragung Gottes. Gott gibt Vision. Gott gibt einem Menschen Vision und er zeigt ihm ein Bild der Zukunft, vielleicht in einem Themenbereich oder in einem anderen Bereich, er zeigt ihm ein Bild von dem, was ist aus seinem Herzen ist und was eigentlich noch nicht ist, aber was sein sollte. Und dann fängt diese Person an, sich auf dieses Bild zuzubewegen. Und Menschen kommen damit rein und Ressourcen kommen damit rein und so weiter. Und so arbeitet man an diesem Bild. Die Frage ist, wenn man über Vision spricht, was gehört alles zu diesem Bild dazu? Was gehört alles zu diesem Bild? Denk mal vielleicht auch kurz drüber nach. Ist das nur dieses Bild der Zukunft und dann fehlt alles andere auf dem Weg dahin? Ich glaube, wenn wir über Vision sprechen, das Thema ist ein bisschen breiter. Und zwar gibt es dieses Bild als allererstes, was wir so mit landläufig, wie gesagt, mit diesem Begriff Vision beschreiben. Ja, zum Beispiel, okay, wir wollen eine Gemeindegründungsbewegung sehen. Wir wollen sehen, eigentlich, was dahinter steht, dass das Evangelium im Norden überall gepredigt wird. Ja, ist das Bild. In jedem Ort, in jedem Dorf im Norden. Wir wollen sehen, dass der Norden durchflutet wird von der Bewegung des Evangeliums. Ja. So, das ist so ein Bild, okay? Und dafür braucht es in jedem Ort eine Gemeinde. Weil Gemeinde ist der Transporteur der Botschafter, der Agent Gottes, ja, um das Evangelium zu predigen. Und deswegen brauchst du in jedem Ort eine Gemeinde. Boom. Okay? Also, das ist dieses Bild. Aber wie kommst du dahin? Ich würde so weit gehen zu sagen, weißt du, wenn Gott jemanden Vision gibt, so ein Bild gibt, dann gibt er auch entweder die Menschen, die den Weg dahin beschreiten können, oder gibt der Person selber auch eine Idee dessen, wie man dorthin kommt. Und das wird gerade auch so in anderen Bereichen, auch im säkularen Bereich, oftmals als Mission beschrieben. Mission, ja, das sind die Elemente, die konkret dazu dienen, die Vision zu erreichen. Und bei uns ist das zum Beispiel, wir sagen, okay, das innerliche Bild ist, wir wollen sehen, dass im Norden das Evangelium überall gepredigt wird. Das ist wie gerade Schleswig-Holstein und auch MacPom, nördliches MacPom, überleg mal. Weißt du, das ist wie ein unerreichtes Volk in manchen Gegenden. Da gibt es keine florierende Kirche, die haben zwar eine Bibelübersetzung, aber da gibt es keine Kirchen. Die Menschen leben alle in ihren Milieus, total aufgeklustert und in ihren Milieus oftmals soziologisch isoliert. Und da gibt es niemanden, der ihnen das Evangelium predigt. Dann fast oftmals keinen Zugang zum Evangelium, weil sie einfach in ihren relativ statischen Milieus unterwegs sind. Und deswegen, hey, wer wird ihnen das Evangelium bringen? So, und deswegen sagen wir, okay, unsere Mission eigentlich vielmehr ist eine Gemeindegründungsbewegung. Gleichermaßen Weltmission. Wir wollen sehen, dass die Welt erreicht wird. Hey, wie ist unser Ansatz? Wir wollen sehen, dass wir Brücken zu Nationen bauen. Unter anderem. Ja, also das ist Mission. Das ist Vision. Gott gibt die, die Elemente, die es braucht, um die Vision zu geben, zu erreichen. Und dann als nächstes, was auch zur Vision gehört, ist, du brauchst eine Strategie. Strategie ist heißt vielmehr, heißt eigentlich runtergebrochen, welche Steps sind notwendig, in welcher zeitlichen Reihenfolge, um die Mission zu bauen, um die Vision zu erreichen. Und als letzter Punkt, was gehört auch noch zur Vision dazu und ist für mich ein Punkt, der über die letzten Jahre so wichtig geworden ist, und darüber reden wir auch relativ viel, ist die Kultur in diesem visionären Team oder in dieser visionären Gruppierung, die sozusagen miteinander unterwegs ist, um dieses Bild zu erreichen. Das ist die Kultur. Wie erreichen wir die Vision? Auf welche Art und Weise tun wir das? Und ich glaube, dass es total wichtig ist. Ja, Kultur beschreibt oftmals so, ja, man kann das anthropologisch definieren, man kann aber auch einfach sagen, Kultur ist, welche Luft herrscht hier bei uns in der Gemeinschaft? Wie schmeckt die Gemeinschaft? Ja, in was für Art und Weise von Beziehungen sind wir miteinander unterwegs? Und wenn Leute zu uns reinkommen, was empfinden die, wenn die uns sehen, wenn die uns erleben? Wie können wir zusammenarbeiten? Wie lösen wir miteinander Konflikte auf dem Weg? Weil die wird es geben. An welchen Werten orientieren wir uns, wenn es um Exzellenz geht oder wenn es um Qualität geht? Und so weiter. Das alles beschreibt Kultur. Und das ist genauso wichtig für die Erreichung der Vision. Und ich glaube, dass auch an dem Punkt die Leiterschaft eine große Verantwortung hat, das auch mit zu prägen. Ich glaube sogar, ich würde so weit gehen, der Leiter oder die Leiterschaft ist verantwortlich für all diese Bereiche in dem Thema Vision. Das heißt nicht, dass er oder sie das alles exzellent, perfekt kann, aber man kann Verantwortung an entsprechend begabte Menschen abgeben. Wichtig ist, dass der Leiter diese Dinge im Blick hat. Okay, letzter Punkt. Warum ist visionäre Leiterschaft wichtig? Oder warum ist Vision überhaupt wichtig? Einerseits, ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist von Chris Valentin von Bethel und es hat so zu uns gesprochen gerade auch nochmal. Ich habe gestern lange mit Juri darüber geredet im Auto, als wir auf dem Weg zum Strand waren, weil unsere Zeit im Moment ist nicht so leicht, wisst ihr ja auch. Und bei allem, aber wisst ihr, Chris Valentin hat gesagt Folgendes. Er sagt, ich sage es einmal in Englisch, weil es ist prägnanter in Englisch. Und dann übersetze ich es einmal. Er sagt, Vision gives pain a purpose. People without vision wander aimlessly down the path with the least pain. On the contrary, people with vision are able to endure the pain because they can see the reward lying ahead and they know it will be worth their sacrifice. Auf Deutsch, Vision gibt Schmerz einen Sinn. Menschen, die ohne Vision unterwegs sind, die laufen oftmals ganz automatisch in die Richtung des geringsten Widerstandes und mit dem wenigsten Schmerz. Im Gegenteil dazu sind Menschen, die mit Vision unterwegs sind, in der Lage, Schmerz auszuhalten, weil sie den Preis und das Ziel, das hinter dem Schmerz liegt, sehen können. Und sie wissen, dass es wert ist, dieses Opfer zu bringen. Okay? Und das ist so wichtig. Und ich glaube, das unterstreicht es so sehr. Weil auf dem Weg in Vision hinein, wir werden Vision nicht erreichen, wenn wir nicht bereit sind, auch Schmerz zu ertragen. Und Schmerz und Entbehrungen und vielleicht auch Leid an manchen Punkten auf uns zu nehmen. Die Frage ist, warum tun wir das? Nur Vision wird dich durchtragen. Nur Vision wird dich durchtragen dahin. Es ist das gleiche im Sport. Wenn du ein Ziel, ein sportliches Ziel hast, ohne Schmerz geht es nicht. Aber wenn du das Ziel vor Augen hältst, dann wirst du bereit sein, da durchzugehen. Und wie gesagt, für uns gerade in dieser Phase, der Weg nach Hamburg, wir hätten nicht gedacht, dass es so schmerzvoll ist. Aber das, was für uns klar ist, es ist keine menschliche Entscheidung gewesen, zu sagen, ja, es ist jetzt das Beste, hierher zu ziehen und das Haus würde sowieso verkauft werden und so weiter. Wir haben sehr genau abgewägt, warum wir das machen. Es hätte auch eine andere Entscheidung geben können. Aber das, was uns jetzt gerade zum Beispiel in dieser Situation durchträgt und auch in anderen Situationen in unserem Leben, ist zu wissen, warum wir hier sind. Sehr genau zu wissen, warum wir hier sind. Und das macht das Ganze nicht nur ertragbar, es gibt dem Schmerz sogar einen Sinn, so wie Chris Wallerton gesagt hat. Und ihr Lieben, das hat immer mit Risiko zu tun. Und es hat immer mit Glauben zu tun. Und das hat immer damit zu tun, Glaube hat damit zu tun, dass Gott zu dir geredet hat. Das ist, wie Vision funktioniert. Und ich will, wie gesagt, auch sagen, wenn Vision in deinem Leben um sich greift und wirklich zentral wird und wirklich auch das Ziel deines Handelns wird, so wie wir das sagen, dann wird es auch Schmerz und Leid geben. Aber du wirst bereit sein, das auch zu ertragen. Und andere, das ist einerseits. Und andererseits, wisst ihr, wenn du Vision klar vor Augen hast, dann hilft es dir auch, Nein zu sagen. Ein Nein für manche Dinge ist ein Ja für andere Dinge. Gerade für Dinge der Vision. Und das ist total wichtig. Und gerade so, wenn wir jetzt so weitergehen, dann hilft uns das, das wirklich auch zu erkennen. Und Vision gibt den einfachsten Tätigkeiten Bedeutsamkeit. Ich glaube, es ist so wichtig, auch gerade jetzt so, wenn wir in diesem Team, in dieser Teamphase weitergehen. Und deswegen machen wir das heute. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber reden, einfach nachher. Ja, zu verstehen oder ein Stück weit mehr zu verstehen, warum sind wir als Team jetzt gerade so unterwegs, wie wir unterwegs sind? Welchen Sinn hat das? Und warum sind wir noch nicht in der Öffentlichkeit? Und warum machen wir das so, wie wir es jetzt machen? Ja, wenn wir mehr und mehr darin wachsen, das zu verstehen, dann gibt das auch unseren Tätigkeiten im Hier und Jetzt Bedeutsamkeit. Und wir können eben zu anderen Dingen auch ganz bewusst Nein sagen, weil wir uns gerade sehr fokussiert auf die Vision zu bewegen. Okay, das ist einmal unser Visionsteil heute zum Anfang. Ich hätte noch einiges mehr zu sagen dazu, aber ich mache jetzt hier einen Punkt und wir werden nächste Woche darüber weiterreden. Ich gebe aber an Manu, komm, let's go. Ihr Lieben, wir wollen jetzt in das Abendmahl reingehen. Und ich will gar nicht so viel sagen, sondern ich möchte gerne euch die Möglichkeit geben, einfach das Abendmahl als eine persönliche Reaktion einfach zu nehmen während dieser folgenden Lobpreiszeit. Ich habe gerade darüber gesprochen und euch dieses Zitat von Chris Vallotton mitgebracht und gesagt, hey, Vision gives pain purpose. Und wisst ihr was? Als Jesus auf dem Weg in die Passion war und auf dem Weg zum Kreuz war, und mit seinen Jüngern zusammensaß, was hat ihn wohl angetrieben? Ein Bild dessen, was sein kann. Endlich Gott und Mensch in Gerechtigkeit miteinander verbunden. Jetzt ist nur noch dieser Weg, der noch zu erledigen ist, um dieses Bild wieder herzustellen. Dessen, was das Herz Gottes von Anfang an gewesen ist. Vision gibt Schmerz einen Sinn. Jesus war sich nicht zu schade, das aber wirklich auf sich zu nehmen. Ich lese uns vor aus Matthäus 22, weil es einfach genau, nicht aus Matthäus, als Lukas 22, sorry. Weil es einfach so die Aufzeichnung dessen ist von Lukas, ja, der irgendwie ganz nah dabei, also nicht selber, aber der durch seinen Research irgendwie ganz nah dabei gewesen ist und uns das einfach konserviert hat, diesen Moment, der so kurz vor dem Leid war und der das irgendwie so mit symbolisiert hat. Ich lese einfach mal ab Vers 12. Nee, ich lese ab Vers 10. Er antwortete, wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, das er betritt. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen, der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss, im Upper Room, zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Bereitet dort alles Weitere vor. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Passamahl vor. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Stück Brot. Er dankte Gott dafür und brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut zwischen Gott und euch. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Vision gives pain purpose. Und in diesem Abendmahl, ihr Lieben, so nostalgisch und schön es auch ist, schwingt Schmerz mit. Da schwingt Jesu Schmerz mit, den er bereitwillig auf sich genommen hat, als das Lamm, das geschlachtet worden ist, für dich und für mich. Und wisst ihr, meine Frage auch in diesem Thema Vision ist, weil wir reden ja nicht über irgendeine menschliche Vision in der Kirche im Upper Room oder allgemein auch, ja, wenn wir im Geistlichen über Vision sprechen. Weißt du, am Ende des Tages ist meine Frage auch an dich, ja, ist Jesus deine Vision? Weißt du, als diese beiden Herrnhuter Missionare, diese jungen Missionare, auf dem Schiff eingeschifft worden sind und auf diese Inseln unterwegs waren, um sich selber hinzugeben, um diesen Volksstamm auf diesen Inseln zu erreichen und die ganzen alten Brüder und Schwestern am Ufer standen und ihnen zum Abschied gewunken haben und sich gefragt haben, ist es das Opfer wert, dass zwei junge Männer wohlwissend um diesen Auftrag in den Tod gehen? Was war ihre Antwort? Der heutige Schlachtruf der Herrnhuter. Möge das Lamm, das geschlachtet ward, den Lohn für sein Leiden empfangen. Ihr Lieben, die beiden hatten eine Vision von Jesus, als sie gegangen sind. Und meine Frage ist, unabhängig auch von der Kirche im Upper Room, an euch als Team und auch als Christen, habt ihr eine Vision von Jesus? Sie wird sich immer darin beantworten. Jesus hatte diese Vision für dich und für mich. Und es war ihm wert, alles aufzugeben. Bis ans Ende. Und so, wenn wir heute Abend mal feiern, du kannst es einfach selber nehmen, wenn du bereit bist im Lobpreis, ist die Frage, hast du eine Vision von Jesus? Aber wenn du diese Vision von Jesus hast und ihm nachfolgst und ihn kennst und weißt, was er für dich getan hat, Leute, das verändert alles. Weil Vision gives pain purpose. Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Opfer. Herr, dass du dir selbst nicht zu schade warst, Herr, sondern dass du alles gegeben hast. Bis zum Letzten. Dass du das Lamm bist, das geschlachtet worden ist für uns, für mich, für uns als Gemeinschaft, für deine Kirche. Für alle, die du herausrufen willst, Herr, aus dieser Welt. Und ich bete heute Morgen darum, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, Herr, dass wir dir eine Antwort geben, Herr. Zu sagen, Jesus, wir wollen so, wie du für uns gegeben hast, wollen wir aus Liebe zu dir alles geben. Ich bete, dass du uns eine Vision von dir selbst gibst, Herr. Weil das ist das Ziel. Du bist das Ziel, Jesus. Du bist das Ziel unseres Handelns. Du bist die Erfüllung unserer Vision. Wir danken dir von ganzem Herzen für was du für uns getan hast, Herr. Und weil du das getan hast, folgen wir dir, lieben dich und wollen dein Reich bauen. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir heute Morgen über Vision sprechen können. Ich freue mich darüber, dass wir heute euch ein Stück weit mehr auch in die Vision von Zifi mit hineinnehmen werden und dürfen. Und ich möchte genau damit auch starten, weil ich merke über die letzten Monate hinweg, seit wir als Team auch unterwegs sind und das Team geboren worden ist, wisst ihr, dass da auch bei mir ein Stück weit
immer mehr, dass da so ein Prozess war, hinzu, ich war nie weg von Zifi, ich bin Teil von Zifi, aber auch mit uns als Gemeindegründung hin zu einer, wie so einem gebauten Verständnis von, wie gehören wir eigentlich zusammen. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht so richtig, aber am Ende des Tages gehören wir alle und ihr auch, ob ihr es wisst oder nicht, oder was ihr wahrgenommen habt oder nicht, gehören wir zu einem größeren geistlichen Haus, als dass es nur die Kirche im Upper Room ist. Und ich glaube, es total wichtig ist, also ich habe selber den Weg irgendwie, also nicht, das versteht mich bitte nicht falsch, mir war das schon irgendwie die ganze Zeit bewusst, aber die Prägnanz dessen ist mir in den Monaten, seit wir unterwegs sind, nochmal irgendwie so mal eine Ebene tiefer gerutscht. Und ich glaube, es total wichtig ist für uns, dass wir das verstehen. Und dass wir nicht losgelöst davon denken, sondern dass wir, und das, darüber will ich auch gleich noch ein paar Worte verlieren, aber dass wir verstehen, okay, wir sind Teil eines geistlichen Hauses, das der Herr gebaut hat, das schon ein bisschen älter ist und das einfach ein bisschen breiter auch ist, als nur, wir gründen jetzt hier gerade eine Kirche in Hamburg-Altona. Und deswegen habe ich Heidi gebeten, auch nochmal uns ein bisschen mit in die Geschichte von Zifi hineinzunehmen. Und wir haben auch im letzten Jahr, als wir so eine, Heidi und ich haben uns wochenlang darüber irgendwie den Kopf zerbrochen, in der Vorbereitung für diese Mitarbeiterwoche, die wir letztes Jahr gemacht haben, wo wir unfassbar doll geschwitzt haben. Das war sehr heiß. Das weiß ich noch ganz genau. Es war die heißeste Woche im Jahr gefühlt. Und wir saßen da irgendwie 10 Stunden jeden Tag zusammen im Büro. Aber es war gut. Und wir haben diese Mitarbeiterwoche genutzt, um auch im Team von Zifi nochmal Vision klarer zu machen. Und haben da eine PowerPoint gebaut oder bauen lassen. Die wollen wir euch nicht vorenthalten, die wollen wir euch heute zeigen, weil sie erklärt ein Stück weit, wo kommen wir her und wie sehen wir, ohne es in Stein zu meißeln, aber wie sehen wir die visionäre Entwicklung dieses geistlichen Hauses? Habe ich das richtig gesagt, Heidi? So ungefähr. Und ich habe Heidi gebeten, einmal den ersten Teil dieser PowerPoint zu erklären und uns ein Update zu geben, sozusagen, auch euch damit hineinzunehmen, wie kam es dazu, dass wir jetzt da sind, wo wir heute sind, und was ist sozusagen die Geschichte. Und ich werde die PowerPoint starten, Heidi, und du kannst ja dann anfangen zu erzählen.
Ich lese nochmal unser Vision Statement vor, zu Beginn. Wir leben für die Wiederherstellung der Gemeinde in Indien, Deutschland und weltweit, weil Jesus es wert ist, weil die Welt es braucht. Deshalb setzen wir alles für Mission und Gebet, das Trainieren von Menschen und die Gründung und Erneuerung von Gemeinden ein. Die Frage ist ja, wie man dahin kommt. Also wie man dahin kommt, so eine Formulierung auch zu formulieren. Ich weiß nicht, ob wir das am Anfang so hätten machen können. Und ich will ein bisschen zu diesem Anfang zurückgehen und die Geschichte aus einer bestimmten Perspektive erzählen. Ich werde nur bestimmte Punkte rausgreifen, weil die gesamte Geschichte zu erzählen, würde ich wahrscheinlich 2 Stunden oder mehr brauchen. Und deswegen, ich nehme einfach nur so ein paar Punkte raus, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich beginne bei Gideon. Gideon, wie ihr ja wisst, kommt aus Indien. Und er ist aufgewachsen in einer Gemeinde in Indien, die Good Shepherd Evangelical Mission heißt oder sich genannt hat. Und das ist ein Gemeindebund, ein Bund von Gemeinden. Und diese Gemeinde ist entstanden dadurch, dass ein immer barfuß laufender Missionar, dessen Namen heute kein Mensch mehr weiß, durch die Lande gezogen ist und evangelisiert hat in Gebieten in Südindien, die komplett hinduistisch waren und in denen auch nichts anderes geduldet war und in denen man auch demzufolge nichts anderes kannte. Es gab schon die katholische Kirche, aber die hatte zu dieser Zeit keinen großen Einfluss, hat auch nicht offensiv evangelisiert und war, wie man das auch heute noch in weiten Teilen findet, sehr auch vermischt mit dem Hinduismus. Und wenn Menschen Also wenn Menschen Jesus verkündigt haben, dann wurde das radikal unterbunden, radikal verfolgt. Und Gideons Vater hat sich durch die Predigt dieses Missionars, der da barfüßig durch die Lande zog, bekehrt. Gideons Großvater, Entschuldigung, hat sich bekehrt und hat dann auch angefangen, von Jesus zu predigen. Und die ganze Stadt ist gegen ihn aufgestanden und sie haben versucht, das zu verhindern und haben immer gesagt, sag, Jesus ist tot und die Götter leben. Und er hat immer gesagt, Jesus lebt und die Götter sind tot. Und dann hat man ihn, da gibt es so Geschichten, wahre Geschichten, keine Mythen oder so. Dann hat man ihn genommen und hat ihn so hinter so einen Ochsenkarren gehängt und hat ihn so quasi an den Beinen festgebunden und dann hinter so einer Kuh oder so einfach auf dem Boden so lang geschleift. Also so, er wurde einfach so über die Straßen da geschleift und dann hieß es immer los, sag Jesus ab und sag, die Götter leben und Jesus ist tot. Aber er hat es halt immer andersrum gesagt. Und er hat einfach durchgehalten. Und er war völlig allein, der Missionar war nicht mehr da, hatte eben die Bibel hinterlassen. Er musste erst lesen lernen, um diese Bibel lesen zu können. Also er hat quasi mit oder anhand der Bibel lesen gelernt. Und er hat dann das, was er in der Bibel gefunden hat, im Neuen Testament, das hat er für bare Münze genommen. Ich meine, das tun wir ja auch, also behaupten wir zumindest. Aber er hat es für bare Münze genommen und er hat die Evangelien gesehen, er hat die Apostelgeschichte gesehen und er hat angefangen, genauso zu predigen und er hat einfach erwartet, dass diese Dinge passieren. Und er hat ganz viele Zeichen und Wunder erlebt. Es sind ganz viele Menschen von Dämonen freigesetzt worden. Viele Menschen sind geheilt worden. Es sind ganz spektakuläre Sachen passiert. Und auf diese Weise ist die erste Gemeinde entstanden. Komplett ohne irgendeine Anleitung von außen, ohne Vorgabe einer Struktur oder so. Aus dieser Gemeinde ist dieser gesamte Gemeindebund, den wir heute Good Shepherd Evangelical Mission nennen, entstanden. Und er wurde dann, nachdem Gideons Großvater nicht mehr lebte, von dessen Frau weitergeleitet, die sich erst an seinem Sterbebett überhaupt bekehrt hat, die vorher mit zu den größten Widerständlern gehörte, und anschließend vom Schwiegersohn, Gideons Vater. Und Gideon ist dann in dieser Gemeinde sozusagen aufgewachsen, beziehungsweise in einer Gemeinde, die aus dieser Gemeinde entstanden ist. Und er war also Gemeindekind, fromm erzogen, wusste, lange Hosen kriege ich, wenn ich mich taufen lasse. Ja, also lange Hosen waren begehrt, kurze Hosen waren, du bist noch Kind oder du bist nichts wert oder so. Ja, also so vom damaligen. Also hat er sich auch taufen lassen und er war so der typische Gemeindekind-Mitläufer, will man so sagen. Hat in Indien studiert, wollte immer Businessman werden, sein Bruder Evangelist. Und dann haben sie so ein Abkommen geschlossen, okay, du wirst Evangelist und ich manage deine Geschäfte. Das war so Gideons Einstellung, ohne irgendwie wirklich von der Sache berührt zu sein. Dann ist sein Bruder gestorben, ziemlich jung. Und für Gideon war irgendwie diese Thematik damit auch beendet. Und er hat dann Volkswirtschaft studiert und dann kam er später nach Deutschland, weil gute Freunde empfohlen haben, ja, so studier mal Theologie und das tust du am besten in Deutschland, weil Deutschland ist das Land der Theologie, das Lutherland. Also da kriegst du die beste Theologie und so weiter, was die Vorstellung der Leute oft ist. Und er kam nach Deutschland und um eine lange Geschichte kurz zu machen, er hatte sowieso keine lebendige oder wirklich gefestigte Beziehung zu Jesus und durch das Theologiestudium an der Uni in Hamburg hat er seinen Glauben, den er nur so mitläufermäßig hatte, restlich verloren und ist auch in der gleichen Zeit in eine tiefe Lebenskrise gestürzt aufgrund anderer Sachen und hat dann aber durch Kontakt zu jemandem, den er bei Jugend mit einer Mission kennengelernt hat und der ihm ein guter Freund geworden ist, wirklich zu Jesus zurückgefunden oder vielleicht das erste Mal überhaupt wirklich zu ihm gefunden. Und dann folgte eine sehr intensive Zeit, wo er auch bei Jugend mit einer Mission mitgearbeitet hat. In dieser Zeit haben wir uns auch kennengelernt, weil ich da auch mitgearbeitet habe. Und in dieser Zeit hat er ganz viel Bibel gelesen, hat sich mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigt und so und hat eine sehr tiefe Begegnung mit Gott gehabt. Und er hat das Buch Nehemia gelesen und Gott hat so stark durch dieses Buch zu ihm gesprochen. Ich weiß nicht, wie gut ihr damit vertraut seid. Ich habe das auch bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt, dass das so war. Also es ist auf jeden Fall wert, lest dieses Buch mal, ganz bewusst auch mit den Augen auf diesem Thema. Dieses Buch beschreibt beschreibt eigentlich die Wiederherstellung der Gemeinde. Man kann das wirklich so als ein Bild nehmen und direkt darauf übertragen. Es beschreibt ja historisch gesehen, wie das Volk Israel nach der babylonischen Gefangenschaft in mehreren Schüben zurückkommt in das Land Israel, das sie verloren hatten, und wie dann die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wird. Als Nehemia dazu kam, war der Gottesdienst sozusagen schon wiederhergestellt, aber die Stadt lag noch total in Trümmern. Es herrschte Anarchie und die Feinde konnten immer zu Einfluss nehmen. Und das Buch Nehemia beschreibt, wie unter der Leitung von Nehemia oder wie durch das diese Vision, die Gott auf das Herz von Nehemia gelegt hat, die Stadt Jerusalem wieder Gestalt annimmt, die Stadt Gottes. Die Stadt, wo in der Mitte der Gottesdienst steht und das Volk, die Gemeinde, gemeinsam beginnt zu bauen, das zu bauen, was Gott gebaut haben möchte. Und entscheidend in dem Buch Nehemia ist, dass die Stadtmauer wiederhergestellt wird. Und die Stadtmauer steht ja für Schutz. Sie steht dafür, dass nicht einfach jeder rein und rausrennen kann in diese Stadt, einfach da über die Grenzen hinwegsteigen kann, machen kann, was er will, und auch mit denen, die da drin wohnen, machen kann, was er will. Diese Mauern stehen damit auch sinnbildlich für eine starke und wiederhergestellte Leiterschaft. Sie stehen dafür, dass die Dinge ihre Ordnung haben, dass die Grenzen nach innen und außen klar sind und die ganze Gemeinde auch zielgerichtet sein kann und leben kann in dem und das leben kann, was Gott eigentlich ihnen als Erbe gegeben hat, um das mal so ganz kurz zusammengefasst auszudrücken. Und Gideon hat sich mit diesem Buch beschäftigt und hat irgendwie, er sagte, als er angefangen hat, das zu lesen, er hatte wirklich das Gefühl, wie man das nur in wenigen Momenten im Leben vielleicht manchmal hat, er hatte das Gefühl, er sei Nehemia. Er hatte das Gefühl, als sei dieses Buch geschrieben, nicht nur für ihn, als würde es über ihn geschrieben sein, im Hinblick auf die Zukunft. Und er hat die ganze Zeit Indien vor sich gesehen und den Zustand der Gemeinde in Indien, also die Gemeinde ganz allgemein gesprochen, nicht die eine lokale Gemeinde, aus der er kam oder so, sondern allgemein der Leib Christi in Indien, total zerrissen, verfolgt, bedrängt von den Feinden, mit Widerstand von innen, mit Widerstand von außen und in ganz vielen Gemeinden mit keiner wirklich starken Leiterschaft, mit wenig Klarheit und dann ganz viel Probleme und Gräben und Kämpfe zwischen den verschiedenen Denominationen und zwischen den verschiedenen Gemeinden und auch innerhalb der Gemeinde Kämpfe zwischen den Leuten. Und alles ist durcheinander und alles ist irgendwie desolat und zerbrochen. Und wie soll die Gemeinde, die so viel Druck von außen hat in diesem Land, eigentlich bestehen, wenn die Zustände in der Gemeinde so sind? Und dieses Buch hat so stark zu ihm gesprochen und er hat gemerkt, dass Gott ihn wirklich rausruft, dass Gott ihm eine Nehemia-Berufung gibt und sagt so, jetzt du gehst zurück in dein Land und das ist deine Berufung. Und zwar nicht nur für eine lokale Gemeinde, sondern es geht um die Wiederherstellung der Gemeinde insgesamt in Indien. Und von Anfang an, er hatte immer einen weiten Blick. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass er auch ja jahrelang schon in Deutschland gelebt hatte zu dem Zeitpunkt und dass da viele feste Verbindungen entstanden waren, jetzt auch zur Gemeinde hier, zu Christen hier und so weiter. Und er ist dann nach Indien zurückgegangen und seine Eltern wollten auch gerne, dass er die Leitung der Gemeinde und des daran hängenden Gemeindebundes übernimmt. Also im Laufe von zwei Generationen waren halt aus der einen Gemeinde, die durch die Bekehrung seines Großvaters entstanden war, ungefähr 250 Gemeinden entstanden in diversen verschiedenen Bundesländern von Indien auch. Immer weiter multipliziert und immer wurden Leute wieder ausgesendet, um woanders Gemeinden zu gründen. Und er kam dann zurück. Aber als er zurückkam, gab es erstmal total Widerstand. Und zwar von seinen eigenen Eltern und vorhandenen Leuten in der Gemeinde, als sie merkten, dass er nicht einfach nur einsteigen und das Ganze so übernehmen und weiterführen wollte, wie das jetzt über zwei Generationen oder in der letzten Generation gelaufen war. Sondern dass er einen ganz anderen Ansatz hatte zu sagen, so die Vorstellung, die Gott hat von Gemeinde, ja, das ist, wo wir hinwollen. Also was ist, was Gott sieht? Vision. Er hat angefangen, von Vision zu reden. Und die Leute haben gesagt, Vision? Komm hier nicht mit irgendwelchen komischen Visionen. Ja, irgendwie so hier, wir brauchen hier solide Gemeindearbeit oder so. Aber er hat immer so von Vision geredet, dass Gott ihm eine Vision gegeben hat. Ein Bild davon, wie die Gemeinde in Indien aussehen soll. Nicht die eine lokale, sondern die sollte sich dem Bild natürlich anpassen, sondern der gesamte Leib Christi in Indien, dass er steht in Einheit, die Menschen zusammenarbeiten, dass Grenzen und Gräben, in Indien ist das ja ganz schlimm durch das Kastensystem auch, werden wahnsinnig Unterschiede gemacht zwischen Leute, auch in, zwischen Leuten, auch in, innerhalb der Gemeinden, zwischen Männern und Frauen und was da alles so an verschiedenen Sachen so krumm und schief hängt, dass die Gemeinde wirklich steht und wirklich wie ein Mann steht, ja, wie eine Braut oder wie eine Armee, die gesamte Christenheit in diesem Land, weil nur wenn die Gemeinde so steht wie ein Mann, dann ist sie in der Lage, wirklich dieses Land zu erreichen. Und die Vision ist doch Gottes Reich. Die Vision ist doch, wir hatten es ja schon auch an anderer Stelle davon, dass Gottes Reich am Ende der Tage diese ganze Welt füllen wird. Dass Gottes Reich diese ganze Welt umfassen wird. Jesus, der König in seinem Reich. Und das Geheimnis ist, dass Gott das in dieser Welt macht durch seine Gemeinde. Ja, er baut sein Reich nicht durch politische Entscheidungen, die kann er mitbenutzen. Aber es ist nicht, er wählt sich nicht die Politiker, um durch ihre Entscheidungen, weil ihr Geschehen oder durch ihre Leitung oder so sein Reich zu bauen. Er wählt sich nicht irgendwelche klugen Denker oder Wissenschaftler oder was weiß ich was alles, was so Lösungen, die wir suchen würden, die ganz natürlich menschlich sind, sondern er wählt die Gemeinde. In Epheser 3, Vers 10 steht das auch. Gott entfaltet seine Weisheit, indem er die Gemeinde in dieser Welt benutzt. Er baut sein Reich durch die Gemeinde. Und für Gideon wurde das so, also sein Blick hat sich geweitet und hat sich dadurch fokussiert auf die Gemeinde. Und die Gemeinde meint die weltweite Gemeinde und die meint den Teil der weltweiten Gemeinde in Indien. Wenn die Gemeinde wiederhergestellt ist, wenn die Gemeinde richtig steht, wenn sie wirklich so ist, wie Gott sie will, dann kann Gott durch die Gemeinde alles in dieser Welt tun. Dann kann er dieses ganze Land Indien umkrempeln. Dann kann er jede Nation dieser Welt auch erreichen. Und für ihn war das der Ausgangspunkt. Er hat die ersten 3 Jahre, hat er jeden Sonntag über Nehemia gepredigt. Also 3 Jahre lang, also mit Ausnahme von Ostern, Pfingsten, Weihnachten und so. Also es gab immer andere Anlässe, aber im Allgemeinen, er hat eine Predigtserie über Nehemia gemacht, die schier nicht aufgehört hat und die immer noch interessant war, weil es so viele Aspekte war und weil Gott so stark zu ihm dadurch gesprochen hat und dadurch durch seine Predigt dann auch zu anderen und dadurch irgendwie so auch angefangen hat, eine Armee zu bauen von Leuten, die irgendwie mit ihm da hineingestartet sind. Alex hat es vorhin gesagt, Gott gibt einem Menschen Vision und dann stellt er andere Menschen in diese Vision mit hinein, deren Berufung sich dann darin erfüllt oder entfaltet. Und für mich war das genauso. Ich bin von der ersten Stunde an, sozusagen seit, das war Anfang der 90er Jahre, dabei gewesen. Gott hat mich da einfach mit reingestellt. Er hat mich zur gleichen Zeit sozusagen hat er mich berufen in die Mission und ich wusste nicht genau, was das bedeutet, aber er hat mich einfach in diese Vision mit reingestellt. Und die Frage ist ja, wie erreicht man das? Wie kommt man dahin? Alex hat vorhin gesagt, es beginnt mit der Vision und dann kommt die Mission dazu. Ja, wie tun wir das? Wie wird das umgesetzt? Durch was wird es gemacht? Das Ziel, eine wiederhergestellte Gemeinde. Wie kommt man dahin? Ja, man investiert alles, und mal der Ansatzpunkt erstmal, man investiert alles da hinein, dass das geschieht, dass die Gemeinde wiederhergestellt wird. Und das kann zu jeder Zeit was anderes bedeuten, das wird auch in jeder Kultur immer wieder ein bisschen was anderes bedeuten. Und auf diese Dinge darf man sich dann auch nicht zu sehr festlegen, aber die Vision, das Ziel, das muss man vor Augen behalten. Und so ist TIFI entstanden. Wir haben 1989 einen Verein in Deutschland gegründet, weil Menschen angefangen haben, dafür zu spenden, aufgrund von Spendenaufrufen, die wir gemacht haben, am Anfang nur, um einer Notsituation zu begegnen, aber dann Haben Leute gesagt, ja, das ist eine coole Arbeit und das ist doch super. Und wenn man da Christen in Indien helfen kann und so, jetzt spenden wir immer weiter. Wo sind die Spendenquittungen? Und wir so, Spendenquittung, Hilfe, wir müssen eine rechtliche Form finden. Und dann haben wir aus der Hilflosigkeit heraus, weil wir Spendenquittungen ausstellen können wollten, einen Verein gegründet. Und die Arbeit ist dann einfach sehr schnell gewachsen. Und aus der Frage, aus der anfänglichen Frage, wie kann man das unterstützen, ist dann sehr schnell klar geworden, innerhalb ganz kurzer Zeit, dass es natürlich nicht nur darum geht, dass jetzt deutsche Christen Geld nach Indien schicken, um jetzt irgendwie diese Arbeit in Indien möglich zu machen, die Wiederherstellung der Gemeinde in Indien möglich zu machen und all das, was auch die Gemeinde dort an Gutem tun kann, sondern dass es auch möglich, also dass es auch ein ideales Einsatzgebiet ist, für Christen aus Deutschland nach Indien zu gehen und dort in Bereichen mitzuarbeiten. Nicht nur, weil das in Indien helfen kann, sondern nochmal doppelt mehr, weil es Christen aus Deutschland die Augen öffnen wird in Bereichen für Gottes Reich, wo sie vorher den Einblick überhaupt nicht hatten. Das war ja zu einer Zeit, wo es auch jetzt irgendwie noch nicht groß viel Kurzeinsätze gab und Mission war jetzt nicht so ein Thema, was so jeder Hans und Franz gemacht hat oder jede Gemeinde. Der Boom kam erst in den Jahren danach. Das begann auch so in den 90er Jahren. Dann haben auch andere Gesellschaften wie Jugend mit einer Mission und wie OM und so angefangen, nachher also so Kurzeinsätze anzubieten und Leute überall mit in der Welt mit hinzunehmen. Und so ist unser Einsatzprogramm entstanden. Wir haben hunderte von Leuten innerhalb von wenigen Jahren nach Indien mitgenommen in brechend vollen Kurzeinsätzen und abenteuerlichen Geschichten vor Ort und haben sehr viel erlebt. Leute haben sehr viel erlebt und sind wirklich mit einem ganz weiten Blick für Gottes Reich und damit auch einem veränderten Blick für ihre Gemeinde zu Hause, für was das eigentlich bedeutet, Reich Gottes in Deutschland wieder zurückgekehrt. Und das war uns irgendwie sehr wichtig, weil wir immer gesagt haben von Anfang an, das ist super, wenn Leute hier Geld geben für die Gemeinde in Indien, für die Mission in Indien, wo so wenig Geld vorhanden ist, dann ist das echt ein Segen, weil es ganz viele Sachen vor Ort möglich macht. Aber wir wollen, dass dieser Segen auch zurückfließt. Was braucht denn Deutschland? Ja, oder was braucht Europa? Und das ist auf jeden Fall geistliches Leben, das sind frische Impulse, das ist mitzukriegen, was Gott tut und dass Gott der gleiche ist, auch heute noch wie damals, dass Gott Wunder tut und dass Erweckung möglich ist, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Großer Gott, große Gemeinde, hat Gideon immer gesagt. Und raus aus diesem kleinkarierten Denken, dass bestimmte Dinge nur irgendwo sonst wo auf der Welt passieren, aber eben nicht hier bei uns. Und über die Jahre sind immer mehr Arbeitsbereiche dazugekommen, wo auch Deutsche oder Leute aus dem deutschsprachigen Raum und aus Europa in Indien mittätig sein konnten oder einfach in Einsätzen auch dabei waren, auch in längerfristiger Mitarbeit. Und dieser Gedanke, dass Segen zurückfließen soll, hat sich dann auch verdichtet und verfestigt. Also das ist ein ganz wichtiges Thema gewesen, immer über die Jahre, Thema Mission Reverse, dass quasi Leute aus sogenannten Missionsländern auch aktiv werden und quasi in die andere Richtung ausgesendet werden, in Länder, die eigentlich die sendenden Länder waren und dort auch tätig werden. Und wir haben zweimal so eine Tournee in Deutschland gemacht, mit großem Aufwand, zum Glück mit Alex als Eventmanager auch dabei. Nein, wir haben zwei so Tourneen gemacht, wo wir mit Indern hier in Deutschland unterwegs waren und haben gesehen, wie das auch wirklich Türen geöffnet hat. Türen geöffnet hat, also äußerlich auch, aber auch innerlich in Menschen, was für eine Faszination und was für eine Kraft da drin liegt, wenn Menschen aus anderen Nationen, die wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, kommen und Gottes Wort predigen und beten, ja, dass das wirklich, wirklich Einfluss hat. Also die Wiederherstellung der Gemeinde, das ist das Ziel. Und im Laufe der Jahre haben wir immer mehr Fragen gestellt, sozusagen, wie können wir da hinkommen, dass dieses Ziel wirklich erreicht wird? Wie können wir Leute besser vorbereiten, wenn wir sie aussenden in die Mission? Wie, wie, was für Möglichkeiten gibt das, dass auch Inder hier in Deutschland tätig werden. Und unsere Schulungsangebote haben sich dadurch erweitert. Es sind dadurch verschiedene Arbeitsbereiche entstanden. Und dann irgendwann sind daraus wieder neue Sachen entstanden. Wir haben eine Zweigstelle in Polen gegründet vor mittlerweile 10 Jahren. Also wir arbeiten schon länger in Polen, aber vor mittlerweile 10 Jahren ist da eine Stiftung gegründet worden. Und als in den letzten Jahren zunehmend die Situation in Indien schwieriger wurde für Ausländer, ist der Arbeitsbereich Sri Lanka dazu gekommen. Also haben wir eine Brücke zu einer anderen Nation geschlagen, die kulturell sehr ähnlich ist, auch Teil der hinduistischen Welt ist. Das sind sehr viele, da ist einfach eine sehr große Schnittmenge. Gesagt so, dass das Know-how und das Herz dafür, das kann auch da eingebracht werden. Und das ist so eine Kombination von Menschen, die von uns, aber auch von Good Shepherd aus Indien aus, also auch Inder, ausgesandt worden sind, um dort gemeinsam etwas aufzubauen. Und so hat sich aus diesem ganz kleinen Anfang von einem, den Gott berufen hat, dem Gott eine Vision gegeben hat, nämlich, dass die Gemeinde in Indien wirklich voll wiederhergestellt werden soll. Also eine Berufung, die weit über das Führen einer lokalen Gemeinde hinausgeht, sogar eine Berufung, die weit darüber hinausgeht, ein Gemeindegründungswerk oder ein Gemeindebund zu haben, der Gemeinden gründet, das tun wir in Indien, sondern es begann mit dem einen, dem Gott eine Vision gegeben hat, dass der Leib Christi in ganz Indien, ja, quer durch alle Denominationen und so wirklich aufsteht. Und zu dem wird und sich zu dem entwickelt, zu dem hinwächst, was Gott sieht, damit er sein Reich in diesem Land wirklich bauen kann, damit er dieses ganze Land wirklich erreichen kann. Und so sind im Laufe der Zeit immer mehr Faktoren dazugekommen, unterstützende Faktoren, mitwirkende Faktoren, alles Mögliche, was Menschen, die das getragen haben, die dazugekommen sind, deren Berufung sich darin gefunden hat, erfüllt hat. Und ja, so dass es zu diesem Bild gekommen ist, wo wir heute stehen.
Genau, okay. Ich werde jetzt einfach mal weitererzählen und nochmal kurz bei unserer persönlichen Geschichte anknüpfen, um das nochmal mit in das Bild reinzubringen. Während ich selber irgendwie jetzt gerade Heidi zugehört habe und auch während ich auch immer natürlich in den letzten Monaten und auch Jahren eigentlich über unseren persönlichen Prozess hin zu dem Thema Gemeindegründung nachgedacht habe und reflektiert habe, bin ich irgendwie immer wieder zurückgekommen zu den Anfängen von Joannas und meiner persönlichen Geschichte in den vollzeitlichen Dienst. Und weißt du, das ist ja oftmals so, dass du zu dem zurückkehrst, wo Gott irgendwie das erste Mal prägnant zu dir gesprochen hat. Und das war bei uns eben im Rahmen von einem Einsatz, den wir bei Zifi gemacht haben, die Story, wie wir dazu gekommen sind, die würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe das sicherlich hier auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Und weißt du, wisst ihr, das war so, dass wir dort auf diesem Kurzzeiteinsatz waren, ich hatte im Büro in Deutschland, hier in Hamburg angefangen zu arbeiten für Zifi, weil ich das Gefühl hatte, einfach, hey, Gott ruft mich und uns als Ehepaar in etwas anderes hinein. Mehr konnte ich nicht sagen. Und ich wollte meine Gaben und Fähigkeiten, die ich in meinem säkularen Beruf als Veranstaltungskaufmann gelernt habe, einfach gerne in Reich Gottes einbringen. Und so kamen wir mit Zifi zusammen und long story short, und ich habe dann im Büro in Deutschland mitgearbeitet und habe da Büroleitung mitgemacht, das, was Michi Schaffer heute macht, mit Lisa auch zusammen und so. Und habe Veranstaltungen organisiert und all sowas. Und irgendwann kam Heidi auf mich zu und sagte, hey, ist dir eigentlich bewusst, dass du für eine Missionsorganisation arbeitest? Und wir möchten eigentlich, dass du gerne nach Indien gehst und dass du dir die Arbeit dort vor Ort anguckst. Und so ist es gekommen. Johanna und ich hatten kurz vor unserer Hochzeit einen prophetischen Eindruck von jemandem bekommen, dass wir ungefähr 2 Jahre nach unserer Heirat ins Ausland gehen würden, weil Gott uns etwas zeigen möchte. Und es war witzigerweise genau der Zeitpunkt, wo Heidi im Sommer 2009 auf uns zugekommen ist und auf mich zugekommen ist. Und dann war klar so, okay, ich kann nicht alleine gehen, sondern das ist etwas, was uns als Familie betrifft. Als junge, frisch verheiratetes Paar, aber frisch geborene Familie irgendwie. Und dann haben wir unser letztes Geld zusammengekratzt und sind dann nach Indien geflogen auf diesen 2,5-monatigen Einsatz und haben ganz spannende Sachen erlebt. Es war für uns rückblickend wirklich gar nicht so eine leichte Zeit. Ich habe unfassbar mit Kulturstress zu kämpfen gehabt. Also wirklich, das war auch noch echt ein anderer Schnack, wie ich in Kovalam diese ganzen Inder angepöbelt habe, weil sie mich gefragt haben, ob ich zum Strand will und eine Rikscha zum Strand nehmen will, obwohl ich den Strand schon gesehen habe und ich immer zu geschwitzt habe und das Essen und die Toiletten und die Organisation in der Gemeinde und so weiter. Wir haben da einen Flagdance-Workshop gemacht. Gideon hatte Johanna gebeten, so ein, weil sie ganz viel mit Flaggen getanzt hat zu der Zeit, sowas für die Gemeinde zu machen und so. Und es war einfach Kultur pur an dem Zeitpunkt. Und wirklich, das war echt nicht leicht. Dann hatten wir auch irgendwie für uns persönlich, vielleicht war das Team auch gar nicht so schwer, aber für mich war es schwer. Weißt du, das war wirklich für mich einfach keine leichte Zeit. Und trotz dieser Schwierigkeiten auf diesem ersten Einsatz, so einfach ganz persönlicher Natur, war das so, dass wir irgendwas in dieser, nicht nur irgendwas, sondern dass wir eine Gemeinde erlebt haben in Indien, die uns einfach nachhaltig beeindruckt hat, in ihrer kompletten Unterschiedlichkeit. Wir haben in diesem Silvester-Gottesdienst gesessen, ja, ich weiß nicht, das waren 5 Stunden oder so, Tamil, Worship, Zeugnisse, Abendmahl, Fußwaschung, über den Jahreswechsel hinweg, von 11 oder 10.30 Uhr an bis morgens, was weiß ich, um 4 oder so waren wir im Bett und haben uns totgeschwitzt und ich habe Jahre zuvor immer an Silvester arbeiten müssen, weil ich Veranstaltungskaufmann war. Und so haben wir, ich glaube, das erste Silvester, was wir hätten zusammen feiern können, dort in dieser Gemeinde verbracht. Aber wisst ihr was? Allein sowas jetzt rückblickend zu sehen, zu sagen, wow, da ist eine Hingabe und eine Echtheit und ein Verständnis des Kreuzes wie soll ich sagen, das Wort Radikalität beschreibt das zu falsch, aber eine Leidenschaft für Jesus und seine Gemeinde in dieser Kirche zu schmecken und anzufassen und zu erschwitzen gewesen, ja, das hat uns nachhaltig beeindruckt. Und nicht nur nachhaltig beeindruckt. Ich weiß noch, wir waren in einer Gebetszeit und haben irgendwie für Deutschland gebetet. Und ich habe gemerkt, Jojo und ich, es hat unser Herz so berührt. Wir mussten in Indien, in dieser Gemeinde, von der Heidi gerade gesprochen hat, die damals ja schon sehr groß war. Ich kann es nur nicht anders sagen. Und ich hätte es damals vielleicht auch anders ausgedrückt, aber ich kann nur sagen, dass in dieser Zeit, das passiert ja auch nicht sofort, aber auch in Deutschland, als wir zurückfahren und in der Reflexion darüber, dass Gott wirklich unser Herz für den Zustand der Gemeinde im Norden Deutschlands gebrochen hat. Und ich sage das ganz bewusst, weil das irgendwie so wie so ein kleiner Widerhall dessen ist, was Gideon erlebt hat. Und wo wir merken, so, boah, das fügt sich zusammen. Ich hätte damals niemals gesagt, ich lebe für die Wiederherstellung der Gemeinde, aber irgendwie hat das unser ganzes Handeln beeinflusst. Bis heute. Wir sind dann, Johanna und ich sind dann persönlich, haben dann einfach alles, was in unserer Macht stand, zu tun, so in unserer Sphäre, unseres Einflusses dafür eingesetzt. Und wir haben Jugendarbeit geleitet in der CGN. Wir haben uns in allem, was wir können, eigentlich für die Gemeinde eingesetzt. Ja? Und so ist dann auch der Gedanke überhaupt entstanden, zu sagen, ja, lass uns, wir merken, dass wir dafür berufen sind. Hätte damals nie gesagt, dass ich zum Pastor berufen bin oder ähnlich. Sondern ich habe gesagt, ich lebe einfach, das kann ich wirklich so sagen, ich lebe einfach für die Gemeinde. Wir wollen sehen, dass die Gemeinde Gottes gebaut wird, dass sie im Norden hier unter uns gebaut wird und so weiter. Und deswegen, ja, ich brauche eine theologische Ausbildung als Handwerkszeug für das, was wir irgendwie gerade tun. Für das, wo wir merken, dass Gott uns hineinstellt. Und Und dann haben wir diese Ausbildung gemacht und so. Und ich habe dann irgendwann auf einer BFP-Konferenz, haben sie auch über Visionen gesprochen und so. Das ist ja dann irgendwann auch, dann hat man sehr viel über Visionen geredet und so. Und dann hat jemand gesagt, okay, schreib mal deine Vision auf, das, was du glaubst, was heute deine Vision ist. Und haben alle ihre Visionen aufgeschrieben. Und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt denk mal, wie das aussieht, mal 100. Was würdest du aufschreiben? und ich habe dann zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben, ich habe gesagt, ich würde es lieben zu sehen, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, ich würde es lieben zu sehen, dass in jedem Ort in Schleswig-Holstein und im Norden Deutschlands eine lebendige Gemeinde ist, die das Evangelium predigt. Und ich persönlich komme aus einem kleinen Ort, Haslow, hier am nördlichen Hamburger Speckgürtel. Und es gibt so viele Orte wie Haslow. Ja, ob sie jetzt im Speckgürtel von Hamburg sind oder ob sie irgendwo anders auf dem Land sind, wenn du durch Schleswig-Holstein fährst, da sind so viele kleine Ortschaften. Ich hatte das ja schon am Anfang gesagt. Die Menschen leben alle in ihrem soziologischen Milieu irgendwie doch auch schon ziemlich isoliert voneinander. Und es braucht eine Gemeinde, die eine Vision hat für ihren Ort vor Ort, für die Menschen dort vor Ort, die diese Milieus auf ganz unterschiedliche Art und Weise penetriert und durchdringt mit dem Evangelium in einer zeitgemäßen Art und Weise und sich dann um die Menschen kümmert, die gerettet werden und sie dann trainiert und sie dann wiederum wirklich ausbildet und aussendet in ihre eigene Berufung hinein im Rahmen der Vision. Und ja, so ist das gewesen. Und dann ging unser Werdegang ja weiter irgendwie oder unser Weg mit Gott weiter und wir haben unsere Ausbildung in der CGN zu Ende geführt. Und ich hatte während dieser gesamten Zeit in der CGN, hatte ich immer ganz stark das Empfinden, am Anfang habe ich auch noch mit für Zifi gearbeitet, aber das haben wir irgendwann einfach, das funktionierte so nicht weiter. Und genau, auf jeden Fall habe ich aber während der Zeit, wo ich exklusiv sozusagen nur vollzeitlich für die CGN unterwegs war, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss diese Verbindung zu CFI aufrechterhalten. Ich habe das immer nur so gesagt, ich konnte das nicht anders ausdrücken. Aber ich wusste in meinem Herzen, ich würde jetzt sagen, Gott hat mir ins Herz gelegt, oder uns als Familie, Jojo hat es genauso getragen, wir haben das beide miteinander so wahrgenommen, Gott hat uns ins Herz gelegt, diese Verbindung zu CFI aufrechtzuerhalten. Und so haben wir, keine Ahnung, alle möglichen Sachen, haben wir in der Missionsschule gelehrt, ich war mehrfach dann noch in Indien immer wieder und einfach ganz praktisch, durch verschiedene gemeinsame Aktivitäten haben wir diese Verbindung aufrechterhalten. Bis es dann zu dieser ganzen Thematik kam, wie geht es weiter in unserer Zukunft, mit oder ohne CGN? Und auch da, auch wenn wir verschiedene Angebote hatten für Pastorenstellen im Land, hatte ich eigentlich nur zwei Optionen. Entweder wird es CIFI werden, wie auch immer, ich wusste damals ja noch nicht so genau, wie das aussehen kann, ob wir überhaupt Gemeinde gründen und so, ja, oder es wird die CGN. Und so ist es zusammengekommen, diese ganze Entwicklung mit der CGN dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir können nichts anderes uns vorstellen, als zurückzukehren zu CIFI. Das war unser persönlicher Weg damit. Und so, Gott hat über Gemeindegründung, das war irgendwie immer auch schon Teil unseres Herzens. Und so kam das, dass wir jetzt sozusagen, am Anfang haben wir immer gesagt, wir sind bei CIFI und mit CIFI und wir sind freigesetzt, Gemeinde zu gründen. Super. Und naja, so habe ich das am Anfang gesehen. Ich habe ja von dem persönlichen Prozess erzählt. Und dann haben Heidi und ich immer mehr auch dann letztes Jahr über die ganze Vision von CIFI gesprochen und unter anderem das, es hat irgendwie diesen Prozess in mir ausgelöst, zu sehen, wie gehört diese Gemeindegründung wirklich auch als Teil der Vision von CIFI damit hinein? Und ich zeige es mal, einfach so ein Bild dessen, wie das aussehen könnte, wie wir das definiert haben. Also wie gesagt, das ist wie wir heute sind. Ne? Heute ist diese Folie. Wir sind noch keine Gemeinde, wir sind ein Gemeindegründungsteam. Das sollte eigentlich ein bisschen weiter unten sein. Und eigentlich sollte das auch außerhalb sein. Sorry, dass dieser rote Kreis, der sollte so leicht CIFI-Zentrum und CIFI berühren. Aber das sind wir Stand heute. Ja, wir gehören dazu, rechtlich gehören wir dazu. Wir sind irgendwie ein Projekt von Zifi, gehören in diesen Verbund dazu. Wir sind aber noch nicht gegründete Gemeinde. So, und wenn wir jetzt auf das Morgen gucken, ja, dann gehen wir davon aus, dass manche Dinge zunehmen, auch in unserem diesem geistlichen, apostolisch-geistlichen Haus, das Zifi und Good Shepherd heißt. Und dann gründen wir Gemeinde. Menschen bekehren sich. Das ist Gemeindegründung. Gemeindegründung ist nicht, andere Menschen kommen dazu, die auch vorher jahrelang in anderen Gemeinden gewesen sind. Wir sind ein Team von Leuten, die auch so zusammengekommen sind. Aber die Gemeindegründungsarbeit beginnt an dem Punkt, wo natürlich dürfen auch andere Menschen dazukommen aus anderen Gemeinden. Ne? Aber eigentlich im apostolischen und im Sinn der Apostelgeschichte beginnt die Gemeindegründung an dem Punkt, wo Menschen sich bekehren und hinzugefügt werden zum lokalen Leib, der wir sind. Ja, das heißt, unsere eigentliche Gemeindearbeit und Gemeindegründung, ja, die beginnt ab dem Punkt, wo wir erleben, dass Menschen sich bekehren, durch dich und durch mich. Und dann sind wir Gemeinde. Und jetzt einfach, um in diesem Bild zu bleiben von Zifi, wie wir letztes Jahr gesagt haben, wie können wir uns das vorstellen? Im Rahmen dieser ganzen Vision von wir leben für die Wiederherstellung der Gemeinde, kommen wir rein mit unserer Vision, / Mission, unseren visionären Eckpfeilern, wie wir sie nennen. Wir sehen uns nach einer Gemeindegründungsbewegung im Norden. Wir wollen Brücken zu Nationen bauen und wir wollen ein Trainingszentrum dafür errichten, für Gemeinde und für Mission. Und wir haben das so dargestellt. Wir gehen davon aus, dass Gemeinde wächst und dass dann weitere Gemeindegründungen entstehen und dass gleichzeitig auch andere Länder mit, wie soll ich sagen, erschlossen werden, wo eben Gott Beziehungen schenkt. Und interessanterweise gehört das eben alles zusammen. Wie ihr seht, es gibt diese Schnittmengen. Und es gibt das Zifi-Zentrum, das auch für ein Ausbildungszentrum steht. Gleichermaßen träumen wir auch davon. Und es braucht eben diese Gemeinde aber. Und wisst ihr, das Ziel war von Gideon, das Ziel war immer auch Gemeinde in Deutschland zu gründen. Er sagte das von Anfang an eigentlich. Er sagte eigentlich, wir wisst ihr, eigentlich war das Ziel, so wie ich das verstanden habe, nie eine Missionsgesellschaft in dem Sinne zu bauen, zu gründen. So dass aus Deutschland einfach eine Organisation, die Verwaltung und die Organisation von Spenden und von Einsatzbereichen und so weiter übernimmt, sondern eigentlich war das Ziel und der Wunsch immer auch eine Gemeinde in Deutschland zu gründen. Und wir haben mehrfach hin und her überlegt, wird dann die Gemeinde vielleicht Zifi in Zukunft ersetzen oder wird das Zifi-Zentrum, diese Vision, die auch schon so viel älter ist als unsere Gemeindegründung, ja, wird das Zifi-Zentrum, wird aus dem heraus Gemeinde gegründet werden oder wie auch immer, aber wir haben dieses Bild gemalt und ich finde es total gut, dass wir das so gemalt haben, weil wir wissen noch gar nicht, wie das sein wird. Und wir wollen es auch gar nicht festlegen, wie das sein wird, sondern wir gehen einfach sehr organisch mit dem mit, wie der Heilige Geist uns führt. Und das ist was wir sozusagen visionär sehen können. Ja, es gibt Good Shepherd und die Verbindung zu Zifi. Es gibt den Traum eines Zifi-Zentrums. Wie auch immer das mit dem Ausbildungszentrum der Gemeinde zusammenhängt, werden wir sehen. Und es gibt eine starke Gemeindegründungsarbeit und eine starke Gemeinde in Deutschland, die Verbindungen zu anderen Ländern baut, die Menschen trainiert und die Menschen sendet. Ja, und das hängt irgendwie in diesem geistlichen Haus zusammen. Ob das eine dann irgendwann heißt wie das andere oder das eine mehr Gewicht hat oder anders aussieht oder so, oder sich wendet, das können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber das, so wie das Bild es jetzt darstellt, das ist ein Abbild dessen, was wir visionär gerade heute ersehen. Und das ganz gut in Worte oder in ein Schaubild fasst, was wir sagen, wir leben für die Wiederherstellung der Gemeinde. In Deutschland und weltweit, weil Jesus es wert ist und weil die Welt es braucht.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com. oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.